Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 2.
Jetzt mit der Sendung Reflexe. Der Filmregisseur Markus Imhof, bekannt wurde er 1981 mit seinem Spielfilm Das Boot ist voll. Und anerkannt, wenn man so will, als Nestbeschmutzer des Schweizer Kinos. Schon zuvor war Imhof als kritischer Dokumentarfilmer aufgefallen und drehte in den folgenden Jahrzehnten mit den Spielfilmen Die Reise, Der Berg und Flammen im Paradies Schweizer Filmgeschichte. Kommenden Montag, am 19. September, wird er 70 Jahre alt. Michael Sennhauser hat Markus Imhof in Berlin besucht und mit ihm auf seine Filme und auf sein Leben zurückgeschaut.
Es ist September, Berlin ist schon wieder ein bisschen kühler. Hier in Kreuzberg hängen Wahlplakate an den Laternen. Und ich bin zu Gast bei Markus Imhof im dritten Stock eines typischen Berliner Hauses. Er sitzt mir gegenüber, die gleichen stechenden Augen wie früher. Die Haare sind ein bisschen grauer, der Bart ist weiß, aber es ist eindeutig Markus Imhof, einer der großen Schweizer Film- und Theaterregisseure. Was hat Sie nach Berlin verschlagen?
Ja, die Lust am Leben eigentlich. Also ich bin in den 80er Jahren, musste ich schon mal 2 Jahre hier leben, weil ich hier einen Film gedreht habe. Und damals in der Mauerzeit musste man das Geld da ausgeben, wo man es her hatte. Und das hat die Leute angelockt. Und eigentlich wollte ich dann da bleiben, aber das Leben hat dann andere Kurven gemacht und jetzt bin ich wieder zurückgekommen.
Sie haben auch in Italien gelebt und einer Ihrer frühen Spielfilme aus den 70er Jahren heißt Fluchtgefahr. Es geht dort zwar eher ums Gefängnis, aber der Titel ist doch auch ein bisschen programmatisch für Ihr Leben, oder nicht?
Ja, die Bewegung interessiert mich schon, oder das Thema Freiheit. Natürlich, also in der Schweiz gibt es den Begriff Lebensmittelpunkt, also gesetzlich. In Deutschland kann man 2 Lebensmittelpunkte haben, ich habe 3.
Das gehört ja grundsätzlich zu Filmaufnahmen. Man nimmt ja kaum je etwas nur mit einem Kamerastandpunkt auf. Meistens gibt es 3 oder 4, damit man schneiden kann, damit man montieren kann. Ist das von Anfang an Ihre Lebensweise gewesen oder hat sich das vielleicht mit dem Filmen entwickelt, diese Art, die Dinge zu sehen?
Man hat ja, wenn man geboren wird, kein Konzept von seinem Leben. Und in einem Drehbuch braucht es immer mindestens 2 große Umbrüche, steht in den Drehbuchtheoriebüchern. Also zwischen dem ersten und zweiten und dem zweiten und dritten Akt. Und die Hauptfigur soll sich möglichst verändern. Wichtig ist, dass man der Hauptdarsteller seines eigenen Lebens ist. Oder, also das heißt, ein Leben führen. Also wer führt das? Hat man überhaupt Einfluss auf diese Entwicklungen? Und natürlich, wenn ich den Wohnort entscheiden kann, das ist etwas, was in meiner Macht steht. Und dann kann ich ausprobieren, was wäre anders, wenn ich hier gelebt hätte oder was hat mich geprägt. Also ich denke aber mehr über die Schweiz nach im Ausland, als wenn ich in der Schweiz gelebt hätte. Ich lebe auch zum Teil auch in der Schweiz, also ich bewege mich. Es ist eigentlich auch oder wie 3 Zeitungen lesen am Tag und diese, ich glaube, der Standpunkt, wir hatten in der Filmschule, haben sie uns gezwungen, mit einer 70 Kilogramm schweren Kamera zu filmen. Die Lehrer haben gesagt, dann überlegt ihr, wo ihr sie hinstellt. Weil man konnte die nur zu zweit bewegen. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute erzieherische Technik für Filmschulen, aber auch fürs Leben. Es ist natürlich anstrengend, wenn ich da 900 Kilometer zwischen Zürich und Berlin mich bewegen muss und die langen Fahrten, die langweiligen, da denkt man aber auch viel nach.
Es klingt für Sie wahrscheinlich verrückter als für mich, wenn ich sage, vor rund 70 Jahren wurden Sie in Winterthur geboren. Das ist für uns von außen eine Zahl, ein Alter. Es ist ein Leben, das markiert wird von bestimmten Punkten und für mich als begeisterten Kinogänger sind das vor allem Ihre Filme natürlich. Es gibt 4 ganz große, bekannte Filme von Ihnen, etliche weitere. Das Boot ist voll war der erste große Erfolg. Dann kam Die Reise, Der Berg und schließlich Flammen im Paradies. Und für mich sind diese Filme natürlich Stationen im Leben von Markus Imhof. Ist das für Sie auch so? Sind die Filme Zäsuren, Stationen?
Na, es sind ja jedes Mal mehrere Lebensjahre damit verbunden. Gerade für zum Beispiel Flammen im Paradies bin ich zusammengezählt fast 2 Jahre in Indien gewesen. Und es ist die Geschichte meiner eigenen Großmutter und Mutter, die als Basis dient. Jetzt mache ich einen neuen Film über Bienen. Da ist eigentlich mein Großvater, der andere Großvater, einer der Auslöser dazu.
Der war Imker?
Der war Imker, ja. Also sogar recht groß Imker.
Wenn Sie jetzt den Großvater und die Großeltern erwähnen, dann komme ich gleich auf die Reise zu sprechen. Die Reise, das war eine filmische Umsetzung des autobiografischen Romanfragments von Bernward Vesper, dem Vater von Gudrun Enslins Kind, also einem der jungen Männer aus dem Umkreis der RAF. Sie haben sich dort intensiv mit dem Verhältnis von Vätern und Söhnen auseinandergesetzt. Ihr letzter Spielfilm, Flammen im Paradies, da ging es um Ihre Großeltern indirekt, also eine Geschichte angeregt von Ihren Großeltern. Das ist die Missionarsehe in Indien, also zwei Schweizer, die sich auf einer Missionsstation kennenlernen. Jetzt sind Sie bei den Großeltern angelangt, kann man das so sagen?
Ich weiß nicht, wer gesagt hat, Fantasie ist Erinnerung. Ich glaube, das war sogar Fellini. Und man hat natürlich diesen Blumentopf, aus dem man wächst, und da ist aus diesem Humus entsteht das, was dann irgendwo im Kopf und im Herzen zur Verfügung steht für die Arbeit oder für das, was einen beschäftigt. Ich habe auch einen Film über Söhne machen wollen, der nach dem Boot ist voll, der leider nie gemacht worden ist. Den habe nur ich gesehen in meinem Kopf. Das ist eigentlich einer meiner Lieblingsfilme. Man hat vielleicht zu den Großeltern fast einen näheren Kontakt, weil die Generation, die Zwischengeneration der Väter, mit der man sich auseinandergesetzt hat, übersprungen wird. Und mein Vater hatte immer ein bisschen Angst, ich werde wie der Großvater. Und da ist auch spannend, sich damit auseinanderzusetzen, eben also wie wenn mein eigenes Leben eben ein Drehbuch wäre.
Sie waren ja in der bewegten Generation, also auch die Generation 68, Sie waren ein Werkstudent, Sie haben Literatur studiert, Sie haben gleichzeitig eine der ersten Filmklassen in Zürich besucht, die dann wieder aufgehoben wurde aus politischen Gründen. Und Sie hatten rückblickend gesagt, das große Glück, dass Ihre zwei ersten Filme verboten wurden. Kann man das so sagen? War das ein Glück?
Ja, das war wie irgendein Preis an einem Festival. Der erste Film, der verboten wurde, das war ein Gefängnisfilm auch. Der hat mich dann auch in die Fischen gebracht. Das habe ich dann erst eben nachträglich gelesen, als ich die Fischen sah, weil sich ein gewisser Sartre, Jean-Paul dafür interessiert hat und da in einer Vorführung war. Und diese Filmschulzeit 67, 68, das war sicher eine Art Wendepunkt. Also wenn man als Literatur- und Kunstgeschichtsstudent und vom Gedichteschreiben in diese Filmwelt kommt, wo plötzlich ja mit der Realität umgegangen werden muss und wie gestaltet man die Realität, dass es mehr ist als Realismus, das war sicher ein ganz wichtiger Wendepunkt für mich.
Der Film hieß Rondo und was ihm vorgeworfen wurde von den Behörden in Zürich, war, dass die Gefängnisaufseher, das Gefängnispersonal nicht unkenntlich gemacht wurde und die Gefangenen schon und dass sie die Aussagen des Personals und des Gefängnisdirektors gegengeschnitten haben mit Aussagen der Häftlinge. Also eigentlich durchaus dokumentarisch, aber natürlich auch polemisch und gezielt Kontrast geschaffen. Martin Schaub, der damalige Filmkritiker des Tagesanzeigers, hat dann auch über den Film geschrieben, der verboten war. Und später wurde der Film immer wieder angeführt als Werbung für ihren nächsten Film, nämlich ein Film von Markus Imhof, dessen Rondo verboten wurde. Läuft man so einem Verbot später dann nach? Also die Frage wäre vielleicht besser so gestellt, wenn es gelungen ist, zu provozieren, was man provozieren wollte, wird es danach schwieriger?
Also ich habe denselben Film dann nochmals als Spielfilm gemacht, dann konnte man ihn nicht mehr verbieten. Ich habe als Gefängniswärter gearbeitet und nur der Direktor wusste, warum ich im Gefängnis bin. Und habe da das Drehbuch geschrieben und habe dann vertieft das, was ich in Rondo erzählt hatte, als Spielfilm eben in der Freiheit der Fiktion nochmals erzählen können. Und das hat ja dazu geführt, dass dann die Justizdirektion des Kantons Zürich zu mir gekommen ist und gesagt hat, könnten wir nicht dieses leidige Verbot aufheben.
Weil es immer wieder zurückgefallen ist auf die Justizdirektion selber. Der Film, das war Fluchtgefahr und die Methode war einerseits typisch für jene Zeit. Sie haben auf ihre eigene Weise gewallrafft, könnte man sagen. Also sie haben als Gefängniswärter gearbeitet, um diese Welt kennenzulernen, um das Drehbuch schreiben zu können. Das war für sie damals offenbar selbstverständlich. Also man kann nur einen Film machen über etwas, das man wirklich kennt.
Ja, das war eigentlich die Konsequenz dieser Realismusdebatte in der Filmschule und nach der Filmschule, dass man sich nicht alles nur aus den eigenen Fingern saugen kann oder eben auch aus dem eigenen Blumentopf, sondern dass sich das kristallisieren muss an wirklichem Material oder wirklicher Wirklichkeit. Und das war ja fast ein rabiat realistischer Film. Später habe ich versucht, mich davon auch wieder zu befreien und eine gewisse Synthese zu meiner Zeit als Literaturstudent oder Kunstgeschichtsstudent zu finden. Also der Fiktion noch mehr zu vertrauen oder auch den Gefühlen mehr zu vertrauen. Es war ja damals undenkbar, zum Beispiel Musik einzusetzen in einem Film. Auch im Boot ist voll gibt es keinen Ton Musik, weil ich das mit meinen Mitteln lösen wollte. Später habe ich dann auch Opern inszeniert und habe da Dinge dann zulassen können, die in der Zeit ein bisschen tabu waren.
Man könnte sagen, Sie haben eigentlich von vorne angefangen mit dem Filmen. Wenn man alles weglässt, was Papas Kino ausgemacht hat in den 50er Jahren, wenn man alles weglässt, was an etablierten Stilmitteln schon vorhanden ist und wirklich bei der Geschichte anfängt, bei dem, was man erzählen möchte, dann hat man ja durchaus das Recht, später Dinge hinzuzufügen, von denen man das Gefühl hat, die könnten etwas beitragen, eben wie zum Beispiel die Musik. Und das haben Sie dann auch gemacht. Also in Ihren späteren Filmen ist die Musik zum Teil sehr dramatisch eingesetzt. In Flammen im Paradies, im letzten großen Spielfilm, hat das manchmal schon fast episch wehende Züge. Also die Musik bringt so einen Hauch vom kolonialen Indien in den Film. Das hat mich damals auch erstaunt. Das war 1996, also fast 20 Jahre nach Das Boot ist voll. Und ich dachte damals, jetzt ist Markus Imhof beim ganz großen Kino angelangt, dass er sich seinerzeit versagt hat. Ist das so?
Es hat sicher damit zu tun, dass ich also mit Flammen im Paradies einen Film machen wollte, wie ich mir als Kind Kino vorgestellt hatte. Also so ein bisschen vom Winde verweht mit dabei sein sollte. Und beim Boot ist voll war natürlich auch das Thema, verlangte eine gewisse rigorose Behandlung. Zum Beispiel der italienische Verleiher wollte dann am Schluss unbedingt noch jiddische Geigen spielen lassen, was ich verhindert habe. Also ich glaube, es braucht jedes einzelne Thema einen anderen Stil. Und das ist ja das Schöne, dass man auch bei jedem Projekt diesen Stil selber neu erfinden oder zusammen mit dem Team erfinden und bestimmen kann.
Das Boot ist voll war auch ein radikaler Film, nur schon vom Thema her. Es ging um die jüdischen Flüchtlinge im Zweiten Weltkrieg, die an der Grenze zum Teil einfach zurückgewiesen wurden. Es ging im Film ganz konkret um etliche Flüchtlinge, die versuchen, Asyl zu bekommen und denen es nicht gelingt. Der Film war damals so etwas wie ein Akt der Nestbeschmutzung, so wurde er zumindest von einem großen Teil der Schweiz empfunden zu Beginn der 80er Jahre. Erst Jahre später ist das Thema dann wirklich groß aufgekommen. Was war denn für Sie wichtiger dort, die Wahrheit zu erzählen, so wie Sie sie erlebt haben, oder der Schweiz einen Spiegel vorzuhalten, also weiter zu provozieren aus der Enge heraus mit etwas, das die Leute eigentlich nicht sehen oder hören wollten?
Also das Provozieren an sich hat mich eigentlich nie interessiert. Es hat mich nur verblüfft, dass wenn ich etwas sage, was ich gesehen habe oder erfahren habe, dass ich dann eins aufs Dach kriege. Und das war eigentlich ein Nebeneffekt. Mich hat eigentlich ein Gefühl von Betrogensein getrieben bei diesem Film. Also weil ich hatte in der Schule und auch zu Hause nicht diese ganze Wahrheit, die man ja kannte, erfahren und habe sie erst als erwachsener Mensch erfahren können müssen. Also wir hatten sogar Rotkreuzkinder zu Hause und ich hatte immer gedacht, also das war während des Kriegs und es war gerade nach dem Krieg. Und diese Vorstellung, dass wir eigentlich alles super gut gemacht haben und im Unterschied zum Rest der Welt eigentlich uns geradlinig durch diesen Krieg gebracht haben, dass das nicht ganz so stimmte, das hat mich einfach selber erregt und schockiert. Und aus diesem Gefühl heraus ist der Film entstanden.
Rückblickend verblüfft mich, wie klarsichtig das wirkt, die Dinge, über die Sie Filme gemacht haben damals, die Dinge, über die sich Ihre Generation aufgeregt hat damals. Heute sagt man, die haben recht gehabt. Das ist zum großen Teil unbestritten, was damals auf den Tisch gebracht wurde, musste an die Öffentlichkeit, also die Geschichte mit den Flüchtlingen sowieso. Anderes aber auch, der Strafvollzug, so wie er funktioniert hat, ist seither immer wieder ein Thema und wird auch diskutiert. Ist es tatsächlich so, dass es damals einfacher war, klar zu sehen?
Es war schon eine spezielle Aufbruchszeit, sowohl politisch wie auch eben vom Film, von der Art, wie man erzählt hat. Also man musste eigentlich alles neu erfinden. Also der Film musste neu erfinden. Also Kurt Früh, der Klassiker des alten Schweizer Films, war sogar mein Lehrer an der Filmschule und wir haben uns viel gestritten. Ich habe auch viel profitiert von ihm. Aber wir wollten bestimmt nicht solche Filme machen, wie er oder Schnieder gemacht haben. Und unser Denken hat den anderen einen anderen Standpunkt gebracht. Die ganze Fluchtgefahr ist zum Beispiel alles aus der Hand gedreht. Also es war verboten, ein Stativ zu verwenden, also diesen Standpunkt zu mauern mit der Schwerkraft. Sondern es sollte alles sich bewegen. Und wir haben sogar extra Fehler eingebaut, dass die Kamera ein bisschen zu spät kommt, etwas zu sehen, damit zu spielen und zu zeigen, es ist schwierig, die Wahrheit zu finden und zu erkennen, aber das war auch ein Zeichen von Aufbruch, also man wollte diesen Asphalt aufbrechen. Das war natürlich, diese Widerstände, die wir hatten, waren auch eine Art Chance, also dass meine ganze Generation, Freddy Moore und Yersin und so weiter, die haben ungefähr gleichzeitig angefangen und es gibt diesen großen Generationenumbruch, der sowohl im Denken wie auch formal sich dann niedergeschlagen hat.
Was auch erstaunt ist, die formalen Punkte, die waren ja zum Teil recht rigide. Also eben wenn Sie sagen, man hat sich technisch eingeschränkt, das klingt dann ein bisschen so wie Lars von Trier 1995 mit den Dogma-Vorschriften, also künstliche Einschränkungen, die Kreativität beflügeln sollen. Damals, 68, war das eher ideologisch geprägt, also von einem klaren Denken ausgehend, was man soll und was man nicht soll. Und dann haben Sie Bernward Vespers Buch verfilmt, Die Reise. Und das war eigentlich schon eine Auseinandersetzung, also 1986, mit der Ideologie, also mit dem Denken, das sich vorwärts bewegt und irgendwann auch einmal blind wird. Also Sie haben sich relativ früh mit dem RAF-Terrorismus auseinandergesetzt und dies auch schon auf einer psychologischen Ebene, auf einer familiären Ebene auch, indem Sie von Bernward Vesper und seinem Leben ausgegangen sind. Also auch wieder relativ früh der Blick zurück und auch der kritische Blick zurück.
Also vielleicht war es ein bisschen zu früh, die ganzen 68er-Kollegen, die ich ja nicht kannte, zum Beispiel in den deutschen Redaktionen, die konnten überhaupt nicht akzeptieren, dass ein Zusammenhang zwischen Schuld der Väter und Zorn der Söhne gemacht wurde. Also das ist, dass man auch einen psychologischen Blick auf Geschichte wirft. Aber das ist für mich fast ein Credo, dass Geschichte sich aus Geschichten von Menschen zusammensetzt. Bei Fluchtgefahr hatten wir das Motto, die Summe des Unnötigen ist das Wesentliche. Also nicht gleichsam einen großen Strich zuerst zu haben, einen dramaturgischen Strich, und das müssen dann die Figuren erfüllen, sondern das war natürlich versteckt, darunter hatten wir schon solche Gedanken, aber es sollte sich aus einem pointillistischen, genauen Beobachten von Wirklichkeiten, sollte sich dieser Strich dann zusammensetzen. Und daraus dann auch die Frage, warum etwas so entstanden ist, wollten wir damit genauer beantworten.
Dann haben Sie aber die Arbeitsweise mit Ihrem wahrscheinlich kompaktesten dramatischen Spielfilm fast schon auf den Kopf gestellt. Das war dann zu Beginn der 90er Jahre Der Berg, den Sie zusammen mit Thomas Hürlemann geschrieben und entwickelt haben. Eine Wicklow-Geschichte, der Bergwart, der Wetterwart auf dem Sentis und seine Frau sind eingeschlossen dort oben im Winter. Es kommt ein Dritter, ein Konkurrent dazu. Es sind drei Menschen, die sich dort oben einen Psychokampf liefern. Und das Ganze ist schon fast theatralisch reduziert als Anlage. Also genau das, was Sie vorhin gesagt haben, dass Sie vermeiden wollten bei Fluchtgefahr. Nämlich die großen Linien sind da. Und es sind nicht die Details am Anfang, sondern die große Geschichte. Und die Details werden nachträglich eingebaut. Also eine Umkehrung der Arbeitsweise.
Also die Geschichte, die gab es ja, diesen Mord auf dem Sentis, die natürlich ein wuchtiger Plot ist. Und auch in der Redaktion sind natürlich die Details sehr, sehr wichtig. Also wenn drei Menschen in einem eingeschneiten Wetterwarte auf 2.500 Metern eingeschlossen sind, dann ist es zum Beispiel wichtig, wie viel, es gibt eigentlich nur Essen für zwei, aber es sind drei. Und dann werden auch Kaffeebohnen abgezählt. Also das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um diese Spannung zu zeigen. Auch wenn so eine große und heftige Linie zugrunde liegt, lebt es und riecht es erst, wenn es in den Details auch stimmt.
Für mich war Der Berg eigentlich immer der Lieblings-Markus Imhof. Und zwar, weil er gleichzeitig auch die Synthese darstellt zwischen ihrer filmischen Arbeit und ihrer Theaterarbeit, zumindest in meinem Empfinden. Weil eigentlich ist es ja eine extrem theatralische Anlage. Es sind drei Leute auf der Bühne, die sich gegenseitig das Leben schwer machen. Gleichzeitig haben sie so viele filmische Details eingebaut. Man hat tatsächlich das Gefühl, man sei auf dem Sentis. Wenn die Leute über den Berggrat klettern, hat man Angst, sie stürzen ab. Man sieht den Schnee, man hat das Gefühl, die Zehen seien erfroren, wenn man sie erfroren sieht. Also die Synthese ist fast schon perfekt. Waren Sie zufrieden damit, so wie es herausgekommen ist damals? Das ist ja wahrscheinlich einfacher zu sagen jetzt, fast 20 Jahre später.
Also ich mag den Film sehr. Ich ärgere mich ungefähr einmal pro Monat, weil wir so lange daran gearbeitet haben und dann den Dreh wegen der Schauspielerin, die das spielte, noch ein Jahr verschoben haben, dann so weit waren, dass wir den Schluss nochmals geändert haben. Also bei dieser Grundgeschichte, wenn drei auf dem Berg sind und nur zwei runterkommen, wer kommt runter? Und da hatten wir in der ursprünglichen Drehbuchversion eine viel raffiniertere Version, aber die kannten wir dann schon ein Jahr lang und haben sie noch weiterentwickelt. Das ärgert mich unglaublich und ich wusste schon, es ist ein Fehler, als wir es drehten, aber wir konnten es nicht mehr ändern, weil der Hauptdarsteller, der andere, der war gar nicht mehr zur Verfügung. Und das ist wie im Leben auch, gewisse Dinge kann man dann nicht nochmal nachdrehen.
Der Schluss, so wie er jetzt im Film ist, ist ja so, der ursprüngliche Wetterwart, gespielt von Matthias Gnädinger, kommt mit seiner Frau, die er vor allem geheiratet hat, damit er den Posten bekommt, wieder vom Berg herunter. Das heißt, es ist klar, der österreichische Konkurrent ist auf der Strecke geblieben. Der Film endet aber nicht damit, dass die beiden ins Dorf einziehen, also Matthias Gnädinger und Susanne Lothar, sondern er endet auf dem Schiff. Sie wandern nach Amerika aus und Susanne Lothar, also die Frau, steht mit dem Kind auf Deck, auf einem sturmgepeitschten Deck und zeigt dem Kind die Wellen. Das sind die Berge für das Kind. So endet der Film. Und ich war dann fast schon verdattert, als ich 1996 ihren nächsten großen Spielfilm sah, Flammen im Paradies, der genau mit dieser Szene anfängt. Da ist wieder eine junge Frau, die im Sturm auf dem Schiffsdeck herumtorkelt, auch unten. Sie gerät aus Versehen in die erste Klasse und wird wieder abgewiesen. Also im Prinzip geht der Berg fast nahtlos in Flammen ins Paradies über. Aber das muss so eine Art Insiderwitz gewesen sein für Sie.
Ich weiß, also wir haben sogar, sind zwei Einstellungen aus dem Berg auch im Film Flammen im Paradies drin. Also dieser Aufbruch, der am Schluss ist, also vielleicht noch nachgeschoben zu dem, was ich vorher gesagt habe, also diese weiterentwickelte Idee war gleichsam alles, was wir gesehen haben in diesem Film, was da oben auf dem Gipfel stattgefunden hat, das hat eigentlich für die Zuschauer unten im Dorf gar nie stattgefunden. Also es ist alles nur eine Chimäre gewesen. Das hat uns fasziniert an der Lösung, dass die beiden, die hochgegangen sind, auch wieder runterkommen. Aber und dann gehen sie nach Amerika, was eigentlich das Projekt gewesen wäre mit dem anderen Mann.
Und so fängt dann auch Flammen im Paradies an. Es sind auch wieder Auswanderer. Es ist eine junge Frau, die einen Missionar heiraten soll, den sie noch gar nicht kennt. Eine andere junge Frau auf Hochzeitsreise. Und die tauschen dann die Rollen, die beiden. So, dass der Film, wenn man ihn nach dem anderen, also nach der Berg sieht, und er ist doch etwa 6 Jahre später entstanden, fast wie eine Fortsetzung wirkt auf den ersten Blick. Was haben Sie damit bezweckt?
Vielleicht habe ich es gar nicht so genau gesehen, wie Sie jetzt das sehen im Rückblick. Also das Thema Freiheit war sicher auch in diesem Film ein zentrales Thema. Also beim Berg auch. Also da ist es das Gegenteil von Freiheit, diese Eingeschlossenheit in einer fast saunakleinen Hütte über einen ganzen Winter. Und dieser Aufbruch am Anfang von Flammen im Paradies, der ja eigentlich zuerst in die Enge führt und am Schluss ist da auch wieder wird ein Fluss überquert, also ist wieder ein Aufbruch über Wasser zu einem anderen Ufer, zu einem anderen Horizont.
Nun, im Rückblick wirken diese Filme, nur schon wenn man die Titel aufzählt, wie ein kompaktes Werk, wie Eckpunkte. Also wenn man sagt, das Boot ist voll, die Reise, der Berg, Flammen im Paradies, das könnten auch Kapitelüberschriften eines einzelnen Romans sein. Sie sind jetzt mitten in den Postproduktionsarbeiten eines neuen Dokumentarfilms. Das heißt, Sie sind sozusagen zurück zu Ihren Wurzeln gegangen. Und es geht um Bienen, aber so wie ich Sie kenne, ist es nicht einfach ein Film über das Verschwinden der Bienen, wie es seit einigen Jahren durch die Medien geistert. Da muss etwas mehr dran sein.
Also es geht auch da vielleicht um das Thema Freiheit. Also wir spielen immer damit, jetzt auch beim Schneiden, wer ist eigentlich der Protagonist, sind die Bienen oder die Menschen die Protagonisten? Und wenn die Bienen die Protagonisten sind, die Menschen die Antagonisten, dann sieht man daran, wie mit den Bienen umgegangen wird, damit wir uns ernähren können, eine Art Modern Time oder Planet der Affen. Also wir versuchen schon an diesem sehr aktuellen Thema einen Resonanzraum zu schaffen, der größere Themen auch eben wie Gier oder der Unterschied von Individualismus und Schwarmintelligenz zu zeigen, ohne dass wir da didaktisch werden müssen. Und ich hoffe, dass die Bienen dann siegen in dieser Geschichte.
Man kann auch sagen, wie Sie gesagt haben, Ihr Großvater war Imker. Sie feiern diesen Monat Ihren 70. Geburtstag. Sie sind zu den Bienen und zum Großvater zurückgekehrt. Aber dazu kommt Ihr ganzes eigenes Leben. Und der Blick auf die Bienen hat sich natürlich deutlich verändert seit den Zeiten Ihres Großvaters. Ist es auch so eine Art Summe Ihres Lebens?
Also ich habe da noch ungefähr 76 Projekte liegen, die ich sicher nicht mehr realisieren kann. Aber natürlich, je mehr man zurückblickt auf einen Weg, desto eher kann man dann auch sagen, man kann sich auch mal unter einen Baum setzen und für sich selber nachdenken, ohne dass man das gleich allen erzählen muss. Und vielleicht die größte Befreiung ist, dass diese ganze Individualismus-Geschichte, die wir ja in unserer westlichen Kultur aufbauen, dass das vielleicht auch eine unnötige, überanstrengte Anstrengung ist.
Markus Imhof, herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen von Herzen einen tollen 70. Geburtstag und ich danke auch für all die Filme, die Sie uns geschenkt haben.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.